Das Sommersemester 2020 soll wegen der Corona-Pandemie ein Nicht-Semester werden. Das fordern jetzt in einem offenen Brief über 2700 Forschende aus ganz Deutschland. Die Lehre im Sommersemester solle zwar stattfinden, aber Studierenden, die keine Studienleistung erbringen können, denen dürften keine Nachteile entstehen. Ich bin jetzt verbunden mit der Soziologin Alexandra Scheele. Sie ist eine von bisher knapp 60 Forschenden von der Uni Bielefeld und der Fachhochschule, die den offenen Brief ebenfalls unterzeichnet haben. Hallo Frau Scheele.
Hallo, guten Tag.
Schauen wir doch zunächst auf die Studierenden. Was würde das denn für die bedeuten, so ein Nichtsemester, wie sie es fordern?
Also wenn ich sage, ich bin ja nicht Mitinitiatorin des Aufrufes, aber habe ihn gerne sofort auch unterzeichnet, weil ich die Überlegung, das Semester nicht regulär zu zählen, also insbesondere für die Studierenden, für eine richtige Forderung halte, und zwar aus den auch in dem Brief formulierten Gründen. Also man kann halt sagen, zunächst einmal ist es für Studierende halt wichtig, dass das nicht als gezählt wird für BAföG-Zeiten zum Beispiel oder für Regelstudiumszeiten, das Semester, weil ja im Moment nicht abzusehen ist, wann es tatsächlich beginnt und es auch nicht eben abzusehen ist, wie die Lehre jetzt tatsächlich unsererseits auch organisiert werden kann, sodass auch ordentlich wirklich Leistungsnachweise erbracht werden können. Hinzu kommt sicher auch noch, dass viele Studierende vielleicht sich auch gar nicht in Bielefeld eben aufhalten und guten Internetzugang haben, sondern auch teilweise, auch wir haben ja auch einen Großteil internationale Studierende ganz woanders sind, wo vielleicht auch die Zugangsbedingungen jetzt übers Internet auch sehr viel schwieriger sind hin zu Online-Tools und auch überhaupt der Zugang eben zu den Ressourcen ja sehr stark eingeschränkt wird. Und insofern, ja, soll für die Studierenden eigentlich erreicht werden, dass sie gewissermaßen mehr Freiraum bekommen, so viel Leistungsnachweise zu erbringen wie möglich, aber eben nicht gezwungen sind, Leistungsnachweise erbringen zu müssen, die eigentlich nicht wirklich vernünftig erbracht werden können. So kann man das vielleicht sagen.
Okay, es ist ja gar nicht so einfach. Also wenn Sie sagen oder in dem offenen Brief steht, Studierenden sollen keine Nachteile entstehen. Also angenommen, ich soll jetzt in einem Kurs im Sommersemester vielleicht 6 Protokolle schreiben als Studienleistung und ich mache das einfach nicht, weil meine persönlichen Umstände gerade das nicht zulassen, dann habe ich doch genau genommen eigentlich schon einen Nachteil gegenüber meiner Kommilitonin, die es wegen ihrer Umstände, die vielleicht besser sind in dieser Pandemie gerade, die Kommilitonin schafft es, die Protokolle zu schreiben, kriegt die Studienleistung, habe ich da nicht denn schon einen Nachteil? Also wie funktioniert das genau?
Genau, und aber eben damit eben dieser Nachteil quasi für Sie nicht gemessen auf das gesamte Studium zu einem Nachteil wird, ist ja die Idee, dieses Semester nicht wirklich als solches zu rechnen. Und natürlich, es lässt sich, also diejenigen, die wirklich jetzt eine Möglichkeit haben, diverse Online-Veranstaltungen noch mitzumachen und auch dort alle Leistungen zu erbringen, haben natürlich dann, kann man sagen, sind im Zweifelsfall vielleicht etwas schneller, da haben Sie schon recht. Aber ich denke, dass es wichtig ist, erstmal da etwas den Druck rauszunehmen, weil ich glaube, den Druck, den wir jetzt durch die Pandemie gerade allesamt verspüren, der ist ja schon recht groß und bei den Studierenden auch verbunden mit großer Unsicherheit, also insbesondere wenn BAföG zum Beispiel bezogen wird oder auch eine bestimmte Regelstudienzeit eben im Studium eben vorgesehen ist, was ja der Normalzustand ist, dass man eben zunehmenden Druck auch noch bekommt, wenn das Semester ganz regulär gezählt wird. Und insofern halte ich das wirklich für einen Versuch. Also ich glaube nicht, dass man bestehende Ungleichheiten in dem Zugang zu den Ressourcen wirklich aufheben kann. Aber ich glaube, dass man eben durch diese Idee, das nicht zu zählen, zumindest es nicht noch doppelt zur Rechnung bringen muss dann oder wird.
Unser Rektor Gerhard Sagerer hat jetzt ja mitgeteilt, die Uni geht davon aus, dass das Sommersemester nicht als Präsenzsemester stattfindet, aber alternative Studien und Prüfungsleistungen so gut wie möglich angerechnet werden sollen, sagt er. Auch für eine längere BAföG-Berechtigung, Sie haben es eben schon gesagt, will sich die Uni einsetzen. Also wie zufrieden sind Sie denn da bisher mit der Reaktion unserer Universität ganz im Speziellen?
Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also wir als Beschäftigte werden sehr gut informiert und auch das auf der Website sind ja wirklich alle Informationen bereitgestellt, auch für die Studierenden und auch für die Beschäftigten der Universität. Gerade muss man ja auch sagen, dass die nicht wissenschaftlichen Beschäftigten auch die Möglichkeit jetzt haben, Homeoffice zu machen. Das heißt, das Ganze bezieht sich ja nicht nur auf die im engeren Sinne wissenschaftlich tätigen Personen, sondern ja auch im weiteren Sinne eben für alle an der Universität tätigen Personen. Insofern finde ich die Reaktion eigentlich sehr angemessen. Ich finde sie auch sehr zeitnah, auch die Entscheidung sehr zeitnah. Sie sind natürlich weiterhin, muss man sagen, die Uni kann nicht weiter sein als, sagen, im Moment gegenwärtig, glaube ich, alle weit sind. Also das heißt, im Moment wird alles ja immer nur unter dem Aspekt der Vorläufigkeit entschieden. Das heißt, der Semesterbeginn eben am 20. April ist auch noch, ja, könnte man sagen, ist schon noch mit einem Fragezeichen natürlich versehen. Die Annahme, dass es keine Präsenzlehrveranstaltung geben wird, ist natürlich auch noch immer, ja, kann man so davon ausgehen, würde ich auch im Moment davon ausgehen, aber weiß man natürlich auch nicht genau. Insofern, die Uni-Leitung macht das meines Erachtens, ja, entsprechend der Umstände genau richtig bisher, würde ich sagen.
Okay, und 2700 Forschende Stand jetzt unterstützen den offenen Brief ja auch. Kritik kommt aber zum Beispiel von der Präsidentin der Humboldt-Universität in Berlin, Sabine Kunz. Die wird im Tagesspiegel zitiert mit den Worten, ein Nichtsemester, das würde eine Unterbrechung der Bildungskette bedeuten und zu vielen organisatorischen Problemen führen, sagt sie. Was sagen Sie, Frau Kunz?
Das finde ich etwas überraschend, also weil ich noch nicht, ich habe jetzt leider dieses Interview nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, was das für organisatorische Herausforderungen sind. Natürlich müssen wir alle und müssen die Studierenden, müssen die Lehrenden, glaube ich, im Moment wirklich vergleichsweise flexibel sein. Und das heißt also, es werden wahrscheinlich Prüfungsleistungen eben anders abgehalten. Es wird organisatorisch jetzt, also Masterarbeiten werden jetzt ja auch online einfach nur noch eingereicht. Also wir müssen uns natürlich alle umstellen, aber ich weiß nicht, ob oder welche Art der organisatorisch nicht so meisternden Aspekte sie da im Kopf hat tatsächlich. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt Schleswig-Holstein sogar die Abiturprüfung absagen wird, ich meine, das ist ja eigentlich ein viel größerer Einschnitt für Menschen, die jetzt am Ende der Schulzeit eigentlich ja darauf angewiesen sind, ihr Abiturzeugnis in der Hand zu haben und jetzt so eine Art Notabitur bekommen. Das ist ja ein größerer organisatorischer Aufwand, kann man sagen, als doch in einem laufenden Unibetrieb, wo man ja auch sagen kann, bevor wir die Bologna-Reform hatten, hatten wir ja auch teilweise längere Studienzeiten und oder Studienzeiten und andere Formen von Semesterzahlen, also oder Zeiten. Also das ist ja jetzt auch eine Engführung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, warum die nicht auch wieder aufzulockern ist. Wir werden vielleicht dann im Wintersemester auch sozusagen Lehrveranstaltungen haben, die dann hoffentlich, also muss man sagen, als Präsenzveranstaltung wieder voller sein werden, weil sich dann Studierende Seminare nachholen, die sie im Sommer nicht machen konnten oder auch im kommenden Sommersemester und natürlich die neue Generation der Studierenden auch da ist. Aber ich denke, das sind vergleichsweise kleine Probleme, denke ich im Moment.
Okay, Sie haben erst schon darüber gesprochen, das Nichtsemester würde natürlich nicht nur Studierende betreffen, sondern auch alle anderen oder viele andere Beschäftigte an der Universität, zum Beispiel Professorenbeschäftigte. Da steht auch die Forderung im Raum, dass die eine Vertragsverlängerung für ein Semester bekommen sollen. Außerdem brauche es Sicherheit für, also so steht es im offenen Brief, für Lehrende mit Hochdeputatsstellen, vor allem für die, die also besonders viel lehren. Für die heißt ja nämlich keine Lehre oft auch einfach kein Geld. Das sind ja nur aber wirklich ziemlich große organisatorische Fragen auch teilweise. Würde mich interessieren, wie realistisch ist das denn alles? Also wie optimistisch sind Sie da, was diese Forderung angeht?
Also ich halte die eigentlich für relativ realistisch, muss ich sagen. Aber gut, ich bin ja nicht in der Hochschulleitung. Ich muss das nicht am Ende einmal durchrechnen oder die Finanzen durchrechnen. Da habe ich jetzt natürlich, bin ich fein raus. Aber die Reduktion Lehrende mit Hochdeputatsstellen, da geht es ja darum, dass die halt eine Lehrreduktion bekommen. Weil selbst wenn wir jetzt eben alle, was wir eben jetzt ja auch gerade versuchen, Online-Lehre entwickeln, dann ist das natürlich für Personen, die 12 bis 16 SWS haben, eine größere Herausforderung als für, sagen, normale Professoren, Professorinnen mit neuen SWS oder auch welchen, die eben noch weniger Lehrer haben. Das heißt also, erstmal da eine Reduktion einzubringen, finde ich auch sinnvoll, um da nicht so eine Überlastung herbeizuführen. Die Lehrbeauftragten weiterhin mit einzubinden, eben die Erstellung von Online-Lehre, das halte ich auch für sinnvoll, weil eben tatsächlich Lehraufträge für viele ein Teil der Existenzsicherung sind und auch im wissenschaftlichen Betrieb auch nötig sind, um die Lehre auch sicherzustellen. Und selbst gerade in einer jetzigen Situation, wo eben auch Online-Lehre vorbereitet werden muss. Ja, also ich halte das für im Moment relativ realistisch. Man muss ja sagen, auch das natürlich mit insofern einem großen Fragezeichen, dass wir ja gegenwärtig aufgrund auch der jetzt entstehenden Wirtschaftskrise, der Frage von Finanzierung, die jetzt einmal der staatlicherseits, die Finanzhilfen, die gemacht werden, kann es natürlich sein, dass wir auf lange Frist hin natürlich sehr viel weniger Geld für die Hochschulen zur Verfügung haben, als es im Moment der Fall ist. Das heißt, auf lange Sicht hin kann das natürlich nochmal Probleme haben, aber ich glaube, die werden aus einer anderen Richtung kommen, als jetzt aufgrund dieser doch eigentlich ja überschaubaren Forderungen. Also wir reden ja von einem Semester erstmal und alles doch im realistischen Rahmen, würde ich sagen.
Okay, jetzt sind Sie ja von den Einschränkungen im Universitätsbetrieb auch persönlich betroffen als Soziologin an unserer Uni. Im Sommersemester möchten Sie eigentlich zwei Seminare halten zur Arbeitssoziologie und zum digitalen Kapitalismus. Nebenbei, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, forschen Sie wahrscheinlich auch noch. Was bedeutet denn die Situation gerade für Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin?
Also auch große Unsicherheit, muss ich sagen. Also insbesondere, ich habe ja mit zwei Kolleginnen von der Uni Bielefeld eine Forschungsgruppe am Zentrum für interdisziplinäre Forschung einwerben können, die im Oktober beginnen soll, mit Forscherinnen und Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen und insbesondere aus unterschiedlichen Ländern, also in der internationalen Forscher und Forscherinnen. Und wir wollten zum Beispiel letzte Woche unseren Kick-Off-Workshop in Bielefeld machen, dreitägig. Und den mussten wir dann natürlich auch absagen, haben dann eine Zoom-Konferenz gemacht, was ganz gut funktioniert, also eine Videokonferenz. Aber es ist bei allen, insbesondere natürlich auch aus Ländern wie Südamerika, aus den USA, aus Israel, aus Pakistan, es ist ja wirklich im Moment alles sehr wenig absehbar, wie sich die Lage verändert und auch bis oder wann wieder auch so eine Art Normalbetrieb ist. Und das beunruhigt uns jetzt schon auch sehr, weil wir natürlich uns fragen, ja, können wir eben am 1.10. wie geplant überhaupt diese Forschungsgruppe so starten? Also ich hoffe es sehr, aber so jeden Tag mit den neuen Entwicklungen und dem zeitlichen Horizont, der immer größer wird, weiß man es nicht sicher. Dann natürlich sagen diese Enttäuschung jetzt auch gerade, dass andere Veranstaltungen, an denen ich auch als Referentin teilgenommen hätte, fallen halt jetzt aus. Das ist enttäuschend. Zugleich ist man natürlich selbst noch immer in einer sehr privilegierten Situation, weil das, was ich ja machen soll und muss, nämlich schreiben, lesen, forschen, das kann ich ja eigentlich ganz gut vom Homeoffice aus. Und das ist ja auch das, was man normalerweise tut. Insofern ist das ja nicht vergleichbar mit eben der Kassiererin im Supermarkt, die eben nicht Homeoffice machen kann, sondern im Gegenteil besonders exponiert ist. Bei mir kommt jetzt hinzu, dass ich tatsächlich auch eine derjenigen bin, der davon betroffen ist, dass ich zwei kleine Kinder habe, schulpflichtige Kinder, die jetzt eben auch seit mehr als einer Woche zu Hause sind. Und das ist natürlich wiederum dem Homeoffice nicht so ganz zuträglich, weil die Kinder eben zum einen selber ja Homeschooling machen sollen, dabei aber noch Betreuung brauchen und natürlich auch anderweitig versorgt werden möchten und müssen. Also insofern ist das schon eine ziemliche Hängepartie und dieser, was auch in dem Brief steht, sagen diese Care-Tätigkeiten da jetzt einzubauen in den normalen Arbeitsalltag, ist schon eine Herausforderung.
Und Ihre beiden Seminare, die Sie eigentlich geben möchten, was sagen Sie da gerade Ihren Studierenden?
Ja, bis jetzt habe ich noch wirklich erst eine einzige Anfrage von den Studierenden bekommen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich noch nicht viele Anfragen bekommen habe, weil ich im Moment selber noch dabei bin, mir zu überlegen, wie ich das genau mache, weil hätte ich eine Vorlesung, dann könnte ich jetzt sagen, gut, ich fange an, die Vorlesung aufzuzeichnen und online zu stellen. Aber es ist nun mal, Sie wissen das ja selbst, die Seminare leben ja auch davon, Diskussionen zu haben, Fragen gemeinsam zu erarbeiten, Texte zu erarbeiten. Und das jetzt eben alles sagen in den sagen Lernraum zu packen, finde ich schon eine große Herausforderung. Also ich informiere mich gerade auch bei Kollegen, Kolleginnen hauptsächlich. Ich habe mir auch nochmal angeschaut, was die Uni Bielefeld da selbst empfiehlt. Aber ich habe da tatsächlich, bin ich noch dabei in der Vorbereitung, weil ich habe sagen meine Seminarpläne. Aber wie mache ich das jetzt, dass das auch eine realistische, oder lehrbar ist wirklich seitens der Studierenden und auch wirklich dazu führt, einen Erkenntnisfortschritt am Ende des Seminars zu haben und auch mehr wissen zu können, als wenn man vielleicht nur eben einen Text liest. Also den auch wirklich bearbeiten zu können gemeinsam. Das ist wirklich noch eine Herausforderung.
Als Student beruhigt mich das auf jeden Fall zu wissen, dass auch, auch Lehrende da dann quasi neues Terrain betreten müssen.
Ja, weil genau, also neues Terrain ist ja so, wir sind ja schon seit Jahren eigentlich dabei mit den Lernräumen. Es ist ja viel eigentlich digitalisiert worden und auch bestimmte Möglichkeiten, Arbeitsgruppen zu bilden darüber oder das automatische, das nicht automatische, aber das Einreichen, digitale Einreichen von Exzerpten und Thesenpapier, das Kommentieren und über E-Mail ja sowieso und Skype-Konferenzen oder so. Man hat ja schon vieles gemacht, aber tatsächlich eine unbekannte Studierendengruppe in diesen Lernmodus zu bringen, das finde ich schon nochmal was anderes, als wenn man eine bestehende Gruppe hat. Also für mich, also mit meinen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, mit denen jetzt über Videokonferenzen weiterzudenken, das funktioniert super. Aber jetzt so ein größeres Seminar, 50 Studierende oder so überhaupt erstmal zu erfassen, ohne sie zu sehen, das finde ich schon schwierig.
Abschließend, wenn ich schon mal die Chance habe, interessiert mich natürlich noch Ihre Perspektive als Arbeits- und Wirtschaftssoziologin auf diese Pandemiesituation gerade im gesamten Land. Stichwort Homeoffice, Stichwort systemrelevante Berufe. Also was beobachten Sie da gerade, wenn Sie so durch Ihre soziologische Brille auf die Gesellschaft schauen?
Also insbesondere beobachte ich, dass es wirklich bestehende soziale Ungleichheiten sich jetzt in der Pandemie doch stark verstärken. Also dass man einfach sagen muss, also sagen, als von der Arbeitssoziologie her beobachten wir seit Jahren diese Veränderung von oder die Zunahme von sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen, also Beschäftigungsverhältnissen mit befristeten Verträgen, mit neuer Form von kleiner Selbstständigkeit, die Form von Werkvertragsverhältnissen und Ähnliches. Und das sind ja im Moment die Personen, die ich auch in meinem Umfeld sagen erlebe und auch mit denen ich spreche, für die jetzt diese Pandemie innerhalb von wenigen Wochen wirklich zu einer existenziellen Krise geworden ist, weil sie eben gar kein Einkommen mehr haben, Aufträge wegbrechen und sie keine gute soziale Absicherung haben. Für alle Personen, die in einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis stecken und weiter bezahlt werden, da ist es zwar dann auch, gibt es wieder andere Herausforderungen, eben wie organisiere ich mich mit meinem Homeoffice und wie behalte ich sozusagen den Kontakt zu meinen Kollegen, Kolleginnen oder zu meinem Arbeitgeber, aber die Frage für wen, ja, sagen, ob es auch bestimmte Tätigkeiten, Aufträge noch in Zukunft überhaupt geben wird. Also wenn man an den ganzen Kunst-Kulturbereich denkt, den Beratungsbereich, also wofür wird auch nach so einer massiven Krise überhaupt noch das Geld auch bereitstellen, dann kann man sich schon nochmal Sorgen machen und da sieht man eben doch auch, dass so eine Absicherung über ein Normalarbeitsverhältnis schon eben Gold wert ist, insbesondere in so einer Krisensituation. Das heißt, bestehende Hierarchien auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich jetzt umso deutlicher. Oder auch wenn man halt sieht, systemrelevante Berufe, Sie haben das Stichwort genannt, dass ja doch sehr viel, also Berufe sind, die in der Vergangenheit doch auch schon prekär waren und jetzt sozusagen zu dieser Prekarität hinsichtlich der Einkommenssituation und der Arbeitsbelastung auch noch diese gesundheitliche Prekarität bekommen. Also Stichwort Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern. Das sind Berufsgruppen, die seit Jahren ja darum kämpfen, mehr Geld zu bekommen, mehr Anerkennung zu bekommen, auch entlastet zu werden durch mehr Personal und jetzt in der Krise natürlich extrem gefordert sind und es fällt einem gewissermaßen dem jetzt nochmal auf die Füße. Oder eben der Einzelhandel, der über Jahre hinweg Personal abgebaut hat und jetzt eben die Kassiererin dazu wirklich kleinem Geld da sitzen und extrem exponiert sind. Also insofern, da lässt sich schon vieles sehen, was aus der arbeitssoziologischen Sicht in jedem Fall sehr, man könnte jetzt sagen, interessant ist, aber auch im Moment auch interessant beunruhigend ist, könnte man vielleicht eher noch sagen. Und dann könnte man natürlich hinsichtlich von Wirtschaft nochmal sagen, die Frage von Digitalisierung, wie wird jetzt mit unseren Daten umgegangen, das sind große Fragen. Auch die Fragen, welche Unternehmen bleiben bestehen, welche kommen hinzu, wer sind die großen Gewinner? Also man kann ja schon sagen, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist ja, kann man schon jetzt sagen, sind die Krisengewinnerbranchen eigentlich.
Es ist immer schwer, in so einer schlimmen Krise irgendwas Positives zu sehen, aber sehen Sie irgendeinen positiven, Hoffnung machenden Aspekt in dieser Krise?
Ja, man kann, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich doch sehr immer noch erschüttert bin von den Bildern aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich und von vielen Ländern, wo wir es ja gar nicht genau wissen, wie es da aussieht. Also es sind wirklich ein großes Leid einfach. Von daher erscheint mir das immer dann auch leicht etwas zynisch zu sagen. Natürlich ist es ein Moment der Entschleunigung. Ich lebe ja in Berlin, hier ist es so ruhig wie noch nie. Das ist wunderschön. Ökologisch wahrscheinlich auch schön, keine Flugzeuge mehr, die fliegen. Also ich meine, als ob Fridays for Future wirklich die Forderungen schneller umgesetzt wurden, als man je hat glauben mögen. Das ist natürlich so, könnte man sagen, auf der Ebene ganz, vielleicht so was Hoffnungsvolles. Vielleicht auch, dass sich dann die Menschen auch ein bisschen nochmal überlegen, was ist wirklich wichtig so und wie wichtig ist eben sowas wie Solidarität auch zu üben. Aber es erscheint mir, wie gesagt, im Moment etwas schwierig, das überhaupt so zu formulieren, muss ich wirklich sagen. Weil mir scheint das gerade noch etwas zu verfrüht und auch wirklich im Anbetracht der vielen Kranken und so wirklich fast schon ein bisschen zynisch, muss ich zugeben.
Sagt Alexandra Scheele, sie ist Soziologin an der Uni Bielefeld und eine von stand jetzt über 2700 Forschenden aus ganz Deutschland, die fordern, dass das Sommersemester ein Nichtsemester werden soll. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was das bedeuten würde und wie sich ihr Alltag als Wissenschaftlerin durch die Covid-19-Pandemie gerade verändert. Frau Scheele, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ja, vielen Dank, Herr Hartig. Ihnen auch alles Gute.